Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie im Schloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich über die Slawen in Niederösterreich erzählen. Wir befinden uns im frühen Mittelalter um die Mitte des 6. Jahrhunderts. Die Zeit der großen Völkerbewegungen, genannt Völkerwanderungszeit, die 375 nach Christus durch die Hunnen ausgelöst worden war, ging ihrem Ende entgegen. Nachdem die Langobarden nach Italien abgezogen waren, traten in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts die Awaren, ein steppennomadisches Reitervolk, auf die Bühne Ostmitteleuropas. Sie fielen ins Karpatenbecken ein und konnten hier ihre Herrschaft für die nächsten 200 Jahre festigen. Mit ihnen kamen auch slawische Völkerschaften in den mitteleuropäischen Raum. Was wissen wir über diese slawischen Verbände? Die Herkunft der Slawen ist eine noch immer ungeklärte Frage in der historischen Forschung. Man geht heute davon aus, dass es kein einheitliches slawisches Urvolk gegeben hatte, sondern dass die Slawen ein Verband aus verschiedenen Volksgruppen waren, die sich aus dem Osten in Richtung Süden und Südwesten und schließlich auch nach Westen in Bewegung setzten. Sie erreichten den Balkan und besiedelten die dortigen Gebiete. Zugleich gelangten sie unter die Oberherrschaft der Awaren und mussten für diese militärische Dienste leisten. Die Awaren samt den von ihnen abhängigen slawischen Gruppen stießen auch in unser heutiges Niederösterreich vor. Sie siedelten sich in großen, in Flussnähe gelegenen Ebenen, wie etwa im Wiener Becken an. Die slawischen Gruppen hingegen ließen sich vor allem an den Randgebieten des awarischen Machtbereiches nieder. Sie sollten somit die Grenze gegenüber dem Byzantinischen Reich im Osten und den Franken und Bayern im Westen sichern und verteidigen. Ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, also etwa gleichzeitig mit dem Auftreten der Awaren, ist mit slawischer Anwesenheit in Niederösterreich zu rechnen. Sie sind aber nicht in einen menschenleeren Raum vorgedrungen, sondern auf romanische und germanische Bevölkerungselemente gestoßen. Wie können Fachleute zu diesem Schluss gelangen? Einige Archäologinnen und Archäologen sehen zum Beispiel die Plünderungen der Gräber aus der Zeit der Langobarden als einen Hinweis für das Vordringen slawischer Gruppen ins niederösterreichische Weinviertel. Archäologische Quellen zeigen uns ein Bild dieser frühen slawischen Besiedelung. Die Toten wurden verbrannt und in keramischen Urnen schlichte, schlanke Gefäße vom sogenannten Prager Typus beigesetzt. Die Brandgräber enthielten weiter sehr einfache bis gar keine Ausstattung bzw. Beigaben. Die Keramikgefäße wurden später vielleicht unter romanischem Einfluss mit Wellenbändern verziert. Die Häuser der frühen Slawen waren kleine, in den Boden gebaute sogenannte Grubenhäuser mit der Feuerstelle in einer Ecke. Frühslawische Gräber finden sich in Hohenau an der March, in Stein bei Krems oder in Velmgötzendorf. Beispiele für frühe Besiedelungen gibt es in Unterrohrbach, in Stein bei Krems, Tulln, Rosenburg am Kamp, Mitterretzbach, Michelstetten, Pellendorf oder Mannersdorf an der March. Kleine Siedlungen mit einigen wenigen Häusern und Vorratsgruben konnten ebenso gefunden werden. Sie befanden sich meistens in der Nähe von Flüssen wie der Donau, Theier, March oder Kamp oder direkt an Bächen. Die Menschen wählten solche Plätze, damit ihre Wasserversorgung gesichert war. In Mitterretzbach waren die Gebäude regelhaft angeordnet, wie man es auch von manchen Fundstellen in Böhmen und Mähren kennt. Welche Schlüsse können Archäologinnen und Archäologen aus den Befunden und Funden ziehen? Die schlichten Keramikobjekte wie auch die einfachen Grubenhäuser lassen vermuten, dass es in der slawischen Gesellschaft keine stark ausgeprägte soziale Gliederung gegeben hatte. Ihr alltägliches Leben war durch Ackerbau gekennzeichnet gewesen. Als die Awan im Jahre 626 bei der Eroberung Konstantinopels, der Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, eine bittere Niederlage hinnehmen mussten, begann der langsame Zerfall ihres Reiches. Viele abhängige Völker nützten die militärische Schwäche der Awan, um sich zu lösen und selbstständig zu machen. So gelang es den Slawen endgültig, die awarische Oberherrschaft abzuschütteln. Schon kurz davor hatte ein reicher Händler namens Samo ein eigenständiges Slawenreich, das sogenannte Samo-Reich, gegründet. Wo genau dieses Reich gelegen ist, lässt sich noch nicht mit Sicherheit beantworten. Als mögliche Lokalisierung werden Niederösterreich, Böhmen und Mähren sowie Nordostbayern und der Kärntner Raum ins Auge gefasst. Allerdings war dem Reich kein langer Bestand vergönnt. Nach Samos Tod 659 zerfiel es und kam zunächst unter fränkische Herrschaft. Karl der Große, der König und später Kaiser im Frankenreich war, wollte sein Herrschaftsgebiet vergrößern und unternahm zahlreiche Feldzüge, auch gegen die Awaren. Es gelang ihm, diese zu unterwerfen und das awarische Reich zu zerschlagen. Nach Beendigung dieser Awarenkriege Ende des 8. Jahrhunderts kamen wiederum slawische Gruppen in unser Gebiet, diesmal wohl aus dem böhmischen und mährischen Raum. Zur gleichen Zeit kam der niederösterreichische Donauraum als bayerisches Ostland unter karolingische Herrschaft. Dies hatte nicht nur den Zuzug fränkischer und bayerischer Siedler zur Folge, sondern auch die Kolonisierung und die beginnende Christianisierung dieser Gegend. Land wurde an adelige Herren und kirchliche Einrichtungen vergeben, die dort ihre Herrschaft etablierten. Im Laufe der Zeit übernahmen die Slawen Brauchtum und Sitten ihrer Herren, der Awaren. Allmählich, im 8. Jahrhundert, kam es zum Wechsel von Brand zur Körperbestattung. Dies kann die Folge des awarischen und im Westen des bayerischen Einflusses, aber auch der Christianisierung, die vom Franken- bzw. Karolingerreich ausging, gewesen sein. Körpergräberfelder wurden unter anderem in Pitten und Pottenbrunn gefunden und ergraben. Keramikgefäße, Tierknochen, die auf die Beigabe von Fleisch zurückzuführen sind, Schmuck wie Ohrenringe mit Kettchengehänge, Fingerringe, Perlen, Eisenmesser, Lanzenspitzen und auch Pfeilspitzen sind Beispiele für Trachtausstattung und Grabbeigaben, die ans Tageslicht kamen. Einige Gräberfelder, vor allem im Waldviertel, stechen durch eine Besonderheit ins Auge. Hier wurde ein Erdhügel über dem eigentlichen Grab errichtet. Solche Hügel kennen wir von der Schanze in Thunau und von Wim bei Maria Taferl. Daneben gibt es auch Hügelgräber mit Brandbestattungen, etwa zwischen Irnfritz und Stallingersdorf. Die Bestattung unter einem Grabhügel wurde im 9. Jahrhundert aufgegeben. Als Beispiele für Gräberfelder im Weinviertel sind jene von Bernhardstal an der Flur Kohlfahrt und Pfaffenwiese, Ravensburg, Steinerbrunn oder Zellerndorf an der Mach zu nennen. In Bernhardstal an der Flur Föhrenhain wurde vor wenigen Jahren sogar ein Hügelgräberfeld mit Brandbestattungen entdeckt und untersucht. Ab der Mitte des 9. Jahrhunderts ist zu beobachten, dass Gräber immer weniger mit Speise- und Trankbeigaben ausgestattet waren. Hier zeigt sich der Einfluss der fortschreitenden Christianisierung. In diesem Zusammenhang sind auch kleine Bleikreuze, wie sie etwa im Bernhardstal an der Flur Kohlfahrt und Pfaffenwiese oder Thunau gefunden wurden, zu sehen. Solche Kreuzchen sind wohl Taufgeschenke gewesen. Wir können davon ausgehen, dass zunehmend Kirchen gebaut und neue Friedhöfe angelegt worden sind. Diese Gräber waren zu einem guten Teil bereits ausstattungslos, Wenn, dann fanden Archäologen noch Schmuck und Kleidungsbestandteile. Wenn es zahlreiche Gräberfelder gegeben hat, müssen auch Siedlungen vorhanden gewesen sein. Eine Ansiedlung mit mehreren Häusern und Speichergruben haben Archäologen und Archäologinnen in Sommerrhein im Bezirk Bruck an der Leiter gegraben. Größere Siedlungsstrukturen konnten in den letzten Jahren in Thunau am Kamp mit der Talsiedlung und im Umland erforscht werden. Nach dem Wegfall der awarischen Herrschaft konnten in den vormals von ihnen kontrollierten Gebieten regionale Herrschaften entstehen. Das Zentrum einer solchen Herrschaft fand sich in Garstuna am Kamp. Archäologinnen und Archäologen entdeckten hier eine Anlage, bei der es sich, typisch für frühmittelalterliche Burgen, um eine großflächige, befestigte Siedlung handelte, die eine schon vorhandene, urgeschichtliche Wallanlage wieder nutzte und ausbaute. Diese Höhensiedlung wurde später aufgelassen und der Herrschaftsmittelpunkt im 11. Jahrhundert von den Babenbergern nach Gars verlagert. Weitere im Frühmittelalter genutzte Befestigungsanlagen konnten am Oberleißer Berg bei Ernstbrunn, am Burgstall in Schiltern oder auch auf dem Burgstall in Pitten ausgemacht werden. Diese Anlagen sind von Wällen in Holz-Erde-Konstruktion umgeben, die zum Schutz angelegt worden waren. Besonders intensiv gegraben und geforscht wurde und wird im Fundort Garstunau. Im frühen 10. Jahrhundert war die Befestigungsanlage von Thunau wohl der Sitz eines gewissen Josef, eines getauften Slawen. Wie aus einer Urkunde hervorgeht, hatte er dem Bischof von Freising ein Stück Land seines Territoriums geschenkt. Josef war demnach ein ehrwürdiger und angesehener Mann gewesen, dessen ursprünglicher Name anders gelautet hatte. Christliche Missionare hatten ihn, vielleicht schon die vorangegangene Generation, zum christlichen Glauben bekehrt und ihn von der Taufe überzeugt. Die fortschreitende Christianisierung lässt sich also nicht nur durch Kirchenbauten und Friedhöfe, sondern auch durch Namen nachweisen. Die Bevölkerung bestand nunmehr aus unterschiedlichen Gruppen, die sich mit der Zeit vermischt hatten. Romanische, germanische, awarische Gruppen, slawische oder fränkisch-bayerische Anteile, all diese Menschen wuchsen allmählich zu einer einheitlichen Bevölkerungsbasis zusammen. Auch die Slawen gehen praktisch in dieser Bevölkerung auf. Fassbar sind sie letztendlich nur mehr in schriftlichen Quellen, wie zum Beispiel in der schon erwähnten Josef-Urkunde. Letzte Spuren sind jedoch auch in Ortsnamen zu finden. Der Name Gars aus Gars am Kamp ist slawischen Ursprungs. Falls ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann besucht uns im Mammuts Schloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach. Alle Infos dazu auf www.mammuts.at.